Ja, hallo und herzlich willkommen zu New Care New Leadership, dem Podcast von Altenheim für Führungskräfte aus der Altenhilfe. Ich bin Olga-Sophie Ennolath, ich bin Redakteurin bei Care Konkret und Altenheim und mein Co-Host ist Stefan Graue, Geschäftsführer der Diakonie Frohwinkel. Hallo Stefan.
Hallo Olga, hallo liebe Zuhörende, hallo lieber Gast.
Ja, genau, den Gast, den teasern wir jetzt ein bisschen an. Unser Gast heute ist seit ja, also ganz alter Hase, wenn ich das so sagen darf, in der Pflegebranche, ganz bekannt und seit 2 Jahren ist er Sprecher der Geschäftsführung der Evangelischen Dienste Duisburg, die unter anderem 17 stationäre Pflegeeinrichtungen hat. Er ist Gründer und Sprecher der Ruhrgebietskonferenz Pflege, was ein Zusammenschluss ist von ungefähr, glaube ich, 40 Pflegeunternehmen aus dem ganzen Ruhrgebiet, die sich politisch stark machen und laut werden für ihre Interessen. Und er wurde auch berufen ins Kuratorium Deutsche Altershilfe. Ja, ganz herzlich willkommen, Ulrich Christofzig.
Ja, hallo. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr.
Ja, sehr gern. Habe ich deinen Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen?
Du bist einer der wenigen Auserlesenen, die das hinbekommen haben.
Mit deiner Hilfe kurz vorher habe ich es hinbekommen. Ja, sehr schön, dass du da bist. Ja, ich habe ehrlich gesagt gerade geübt, genau. Ich sag jetzt Uli, weil du hast gesagt, Ulrich nennt dich deine Frau nur, wenn sie böse auf dich ist. Und irgendwie kommt mir dann auch Uli besser über die Lippen, muss ich sagen. Also mit deiner Erlaubnis würde ich das jetzt auch machen.
Sehr gerne.
Und wir haben ein kurzes Vorgespräch gerade gehabt und da habe ich jetzt erfahren, dass du ab Oktober in den Ruhestand gehst.
Ja,
nach
ganz
wie
genau.
Vielen Jahren im Business, in der Branche?
Ja, ich bin 1989 mal im sozialbegleitenden Dienst einer stationären Langzeitpflegeeinrichtung in Erkenschwick im Kirchenkreis Recklinghausen angefangen. Und dann über viele Stationen und viele Hierarchieebenen über den Verband, dann letztendlich hier vor 11 Jahren als Vorstand des Christophorus-Werk gelandet. Also insgesamt 36 Jahre, immer in Diakonie und immer in der Altenhilfe und immer in der freien Wohlfahrtspflege und immer in der stationären Langzeitpflege und ambulante Pflege.
Wow, und Stefan kennst du ja schon eine ganze Weile auch. Da muss man jetzt auch mal ganz offen ansprechen.
Klar, wir kennen uns aus verschiedensten Kreisen, Vorträgen, aus diakonischen Zusammenhängen schon recht lange.
Genau, und wir sind auch beides Pottkinder. Uli, ist das richtig, wenn man, wir sehen dich ja gerade auch mit Bild in deinem Büro sitzen und hinter dir hängt eine schöne Collage vom Ruhrgebiet.
Ja, ich sage immer ganz gerne, ich lebe und bin auch geboren in Gelsenkirchen, arbeite in Duisburg und bin Mitglied beim FC Schalke 04. Ich kenne mich also mit Pflegenotstand aus, von daher.
Und witzig bist du auch.
Ja.
Mich würde ja mal brennend interessieren, Uli, du machst das jetzt schon so lange. Was sind die gravierendsten Veränderungen eigentlich? Und was ist vielleicht gleich geblieben in der Langzeit, die du das schon machst?
Also für mich persönlich gleich geblieben ist, egal wo ich und an welcher Stelle ich gearbeitet habe, die Freude an der Arbeit und auch ein Stück Demut, in einem Bereich zu arbeiten, der Hilfe für Menschen organisiert und auch einen Job zu haben, der nicht damit zusammenhängt, ich sag mal, Menschen über Leisten ziehen zu müssen, um eigenes Geld zu verdienen. Das habe ich immer als toll empfunden und bis heute. Und das werde ich auch bis zum letzten Tag, glaube ich, mit großer Freude machen. Und da bin ich total froh, dass das Schicksal bei mir nach sozialwissenschaftlichem Studium, war das gar nicht so klar, mich da mal hingeführt hat. Also da freue ich mich bis heute und vom ersten Tag. Geändert hat sich tatsächlich aus meiner Sicht in erster Linie auch die hohe Qualität der Arbeit, die wir leisten. Nicht, dass früher weniger qualitätsvoll gearbeitet worden ist, aber da sind über viele Jahre schon sehr viel an Professionalisierung in den Bereichen hat stattgefunden und das finde ich heute wirklich sehr großartig. Ich bin ja jemand, der oft auch über die politischen Rahmenbedingungen klagt und fordert, aber im Kern muss ich sagen, hat sich die Pflege sowohl ambulant als auch stationär in den letzten 20, 25 Jahren extrem professionalisiert und verbessert. Ich weiß noch, Stefan, weiß nicht, ob da bist du noch zu jung für, früher als der medizinische Dienst sich angesagt hat. Da hast du fast 2 Tage schlaflose Nächte gehabt, um alle Unterlagen zusammenzustellen. Und das läuft heute mit so einer Professionalität, jedenfalls bei uns und bei vielen Trägern, ab, dass ich sage, das hat sich tatsächlich sehr geändert und ist sehr positiv aus meiner Sicht. Was sich nicht geändert hat, finde ich, dass wir oftmals, wo wir so in der professionellen Blase der Pflege arbeiten, vergessen, dass 86% der pflegebedürftigen Menschen zu Hause versorgt werden, also von der großen Anzahl der pflegenden Angehörigen. Da wird auch politisch und noch von uns viel zu wenig darauf hingewiesen.
In diesem Sinne, danke, dass du das tust.
Genau, also demütig warst du schon von Anfang an. Und hast gerade eben auch über das Anklagen von gewissen Rahmenbedingungen, nenne ich es jetzt einfach mal, gesprochen. Dann frage ich mal dich nach einem kleinen Teaser. Wir werden da bestimmt gleich nochmal drüber sprechen, über deine Rolle in der Ruhrgebietskonferenz Pflege. Hat denn das Klagen in den vielen Jahren deiner Tätigkeit etwas gebracht? Der Satz auch da, so verändert sich leider bisher noch nicht.
Ja, da würde ich auch gleich sozusagen intervenieren. Ich habe mich immer falsch verstanden gefühlt als jemand, der klagt. Wir haben nie geklagt, okay, sondern wir haben eingefordert Rahmenbedingungen, die notwendigerweise sind. Ich finde schon, dass in den letzten Jahren durch viele politische Initiativen, ob auf Verbandsebene oder Ruhrgebietskonferenz Pflege, die Pflege schon ein wenig deutlicher geworden ist. Noch lange nicht so, wie es eigentlich notwendig ist. Und von daher glaube ich schon, dass wir auf einem Weg sind, deutlicher wahrgenommen zu werden. Also ich bin da eher für meine Verhältnisse positiv gestimmt, weil ich glaube, dass tatsächlich einfach der Druck steigt zwischen dem Pflegebedarf, der ja stetig steigert, und den zum Beispiel zur Verfügung stehenden Menschen, die immer weniger werden, wird schon gehöriger Druck. Und die Politik muss sich beschäftigen mit der Zukunft zum Beispiel der Pflegeversicherung und anderen Dingen. Das wird jetzt kommen.
Woran merkst du das, Uli? Was ist für dich sozusagen der Marker, dass du sagst, da habe ich wahrgenommen, dass ich was geändert habe?
Naja, also wenn ich zum Beispiel, ich bin sehr viel im Landtag unterwegs oder hier in der Kommune unterwegs. Ich sag mal so ein bisschen arrogant, früher bist du auf Politiker gestoßen, die von unserer Arbeit überhaupt keine Ahnung hatten. Weder von der Rahmenbedingung noch von den Dingen, die zu verändern sind. Ich merke jetzt, dass langsam auf kommunaler, auf Landes- und auf Bundesebene das Thema Pflege mit all seinen Dingen, die notwendig sind, viel mehr ins politische Bewusstsein auch der Politik geraten. Und das ist so eine subjektive Wahrnehmung, die ich habe und die ich deutlich in den letzten Jahren festgestellt habe, dass das doch immer mehr wird.
Aber ist es rechtzeitig? Kriegen wir die Kurve denn dann noch? Was meinst du? Oder werden wir noch richtig unser blaues Wunder erleben, wenn wir nicht schnell genug sind?
Ich versuche immer jemand zu sein, der auch im Unternehmen Optimismus verbreitet. Weil ich glaube, auch gerade als Leader, als Vorstand oder auch Geschäftsführung kannst du ja nicht rumlaufen und allen Menschen sagen, wie schrecklich das alles wird. Wenn ihr mich aber tatsächlich nach meiner persönlichen Meinung fragt, dann habe ich vor einigen Jahren schon gesagt, als die vorletzte Regierung dran war, dass es meiner Sicht wirklich der letzte Punkt ist, um die Dinge auch umzustellen. Jetzt ist es der allerletzte. Ich fürchte, dass wir mit der Kommission, die da gerade in Berlin tagt, zur Zukunft der Pflegeversicherung recht spät dran sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Wir Praktiker wissen, dass uns fliegen die Eigenanteile der Bewohner um die Ohren, die kommunalen Haushalte, Hilfe zur Pflege explodieren. Das ist schon eine sehr ernste Situation. Für mich war immer das Problem in meiner politischen Arbeit, einerseits deutlich die Finger in die Wunde zu legen und andererseits unsere Branche nicht so darzustellen, dass am Ende keiner mehr Lust hat, da zu arbeiten. Das ist sozusagen gar nicht so einfach.
Was sind wirklich eure 3 Kernforderungen, wenn du es jetzt mal auf 3 runterbrechen müsstest?
Zunächst geht die Kernforderung an die eigene Branche, dann an uns. Die Gründungsidee der Ruhrgebietskonferenz Pflege war, fernab von verbandspolitischen Eitelkeiten, Träger, Unternehmen, Arbeitgeber zusammenzusuchen, sowohl aus dem Freigemeinnützigen als auch privatgewerblich, als auch aus den Kommunalen, die gemeinsam ihre Interessen vertreten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass ich immer noch der Überzeugung bin, dass wir unheimlich viel Potenzial und politische Kraft da liegen lassen, weil wir viel zu ausdifferenzierte Interessensvertretungen haben. Das war die Kernidee. Und die zweite Idee oder die zweite Forderung oder überhaupt die erste Forderung, die wir ja nun schon fast schon seit 10 Jahren miteinander rumtragen, ist genau der Gedanke, dass wir gesagt haben, die Pflegeversicherung, die 96 mal installiert worden ist, war ein Riesenerfolg, ein sozialpolitischer Erfolg und hat uns auch wie ich finde, in den letzten Jahren gut getragen und eine super Infrastruktur hat aufbauen lassen, ein tolles Pflegesystem. Nur, die muss dringend reformiert werden, sowohl inhaltlich als auch in Finanzreform. Und das endlich zu verstehen, und das ist sozusagen unser immer wiederkehrendes Mantra, die Erkenntnisse sind da, die Vorschläge sind da, aber die Politik hat keine Umsetzungskraft, das jetzt anzugehen. Und das ist die Forderung, jetzt endlich ernst zu machen, weil, wie gesagt, aus meiner Sicht die Zeit drängt und wegläuft. Die dritte Kernforderung ist, und das geht auch wieder an uns zurück, unsere eigene Branche als das zu verkaufen, was es auch ist, ein riesen Wirtschaftsfaktor, dass wir sozusagen nicht nur, zum Beispiel, wir sind in Duisburg der viertgrößte Arbeitgeber nach Thyssen und nach Haniel, das der Stadt zum Beispiel mal zu erklären, dass Altenhilfe kein Kostenfaktor ist, sondern tatsächlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Wir haben in den letzten 6 Jahren hier in Duisburg 35 Millionen Euro in Neubauten investiert. Also auch nochmal deutlich ein eigenes Selbstbewusstsein zu haben. Wir sind nicht das Problem, sondern wir sind Teil der Lösung des Problems im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung einer Kommune, eines Landes.
Ja, absolut. Aber wir haben ja dieses berühmte Umsetzungsproblem. Ich glaube, das höre ich jetzt ja ganz viele Branchen betreffen. Ja. Ne? Es sind Erkenntnisse da, die werden aber nicht umgesetzt, aber die Probleme werden immer drängender. Deswegen umso besser, dass es Stimmen gibt, die immer wieder laut werden und sich stark machen. Jetzt will ich mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weg vom Politischen hin eigentlich zum Alltäglichen wieder mehr. Du gehst in den Ruhestand, was dir wahrscheinlich nicht ganz leicht fallen wird, oder?
Nee, also ich werde ja immer mehr gefragt jetzt und je näher also ich habe am 26. September meine große Verabschiedungsfeier hier mit allen möglichen Menschen und ich werde immer häufiger gefragt, wie geht es Ihnen denn? Also ich kriege ganz viel Fürsorge. Und die Antwort ist immer, ja, ambivalent ist die Wahrheit. Tatsächlich mit großer Freude auf den Tag, wo ich die Verantwortung abgeben kann, weil die finde ich immer wieder auch für 2500 Mitarbeitern, für viele tausende Menschen, die von uns versorgt werden, ist das schon eine Riesenverantwortung. Das ist das eine, auch viel Freizeit zu haben, freie Zeit mit meiner Frau, viele Dinge zu tun. Aber auf der anderen Seite ist, wenn man Dinge gerne gemacht hat und dafür gebrannt hat, dann hat man auch ein bisschen Angst davor, wie es denn an einem Tag ist, wenn es das nicht mehr ist. Also diese beiden Gefühlsrichtungen zwischen Freude und auch Traurigkeit werden sich nochmal bei meiner Verabschiedung deutlich machen. Also ich habe ein ambivalentes Gefühl dabei. Ich hatte das aber ja auch für mich so entschieden im letzten Jahr. Und von daher finde ich immer sehr gut, wenn man Herr seiner eigenen Entscheidung ist. Ich habe mir immer mal vorgenommen, nicht so lange zu arbeiten, bis alle sagen, wann haut er denn endlich ab? Und ich glaube noch nicht, dass der Zeitpunkt da ist, dass sich die meisten Leute freuen, dass ich gehe, sondern da sind auch eine ganze Menge traurig. Und das finde ich ein schöner Zeitpunkt.
Aber ziehst du dich denn komplett zurück, auch aus allem, oder?
Nein, ich werde, also ein meiner Grundsätze ist, im eigenen Unternehmen einen klaren Cut zu machen. Also nicht sozusagen nochmal im Hintergrund irgendwo als Berater der zukünftigen Geschäftsführung, sondern ich habe meinen Geschäftsführerkollegen, die mir folgen, gesagt, ihr kriegt meine private Telefonnummer. Wenn ihr einen Rat braucht, könnt ihr mich jederzeit anrufen. Ansonsten hört ihr nichts mehr von mir raus. Was ich aber machen werde, ist, ich bin gebeten worden und freue mich auch darüber, dass ich als Repräsentant und Sprecher der Ruhrgebietskonferenz Pflege mindestens jetzt erstmal noch ein Jahr weitermache, vielleicht auch noch ein zweites Jahr. Und ich werde sicherlich, im Moment ist das noch ein bisschen in der Schwebe, aber ein oder zwei Aufsichtsratsposten in einem diakonischen Unternehmen nicht in unmittelbarer Nähe, aber auch übernehmen, um da so ein bisschen auch am Thema zu bleiben. Das ist so mein Plan für die nächsten Wochen und Monate.
Ja, das hört sich doch gut an. Mhm. Und wie hast du jetzt wirklich deine Nachfolge bei den evangelischen Diensten Duisburg geregelt? Ja. Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen was zu erzählen. Ja.
Also ich finde das deswegen nicht, weil das jetzt mein Thema ist, sondern ich glaube, das ist insgesamt in vielen Einrichtungen, Diensten, Unternehmen im Moment ein großes Thema, weil doch viele Menschen in meinem Alter, Babyboomer, eben auch jetzt in den Ruhestand gehen. Von daher habe ich mir das so überlegt und ich habe im Verband viele Ruhestands- und Nachfolgeprozedere mitbekommen und einen Großteil fand ich ganz schrecklich und einen ganz kleinen Teil fand ich ganz gut. An dem habe ich so ein bisschen gelernt. Ich hatte mir, als ich für mich das klar hatte, mit meiner Frau und alles besprochen habe, vor einem Jahr unseren Aufsichtsrat darüber informiert, dass ich ganz gerne zum 1.10.25 eher als geplant, ich bin jetzt 63 und 3 Monate, hätte also noch ein bisschen machen können, aber dass ich jetzt den richtigen Zeitpunkt finde, ein Jahr vorher in den Ruhestand zu gehen. Dann hat der Aufsichtsrat für sich natürlich überlegt, wir hatten eine Dreiergeschäftsführung schon implementiert, weil klar war, dass ich irgendwann in den Ruhestand gehe. Aber jetzt war die Frage, kommt ein dritter Geschäftsführer in meiner Nachfolge dazu oder bleibt es bei den beiden Kollegen, die wir schon bei der Gründung der EDD reingenommen haben? Und der Aufsichtsrat hat sich dazu entschieden, dass die beiden Kollegen das weitermachen. Und ich bin sehr früh mit den beiden in so eine Übergabeplanung gemacht. Wir haben also ein Jahr wirklich sehr dezidiert die Übergabe geplant. Also wann ziehe ich mich raus, aus welchen Bereichen, wie kommunizieren wir das im Unternehmen mit unseren Partnern. Und ich habe das jetzt offiziell seit dem Jahreswechsel dieses Jahr, haben wir unsere Mitarbeiter, unsere Führungskräfte darüber informiert. Unsere Partner sind auch in die Öffentlichkeit gegangen. Und das finde ich ganz wichtig, dass alle auch eine transparente Klarheit darüber haben, Führungskräfte, wie sieht die Zukunft aus. Da kann man jetzt im Nachhinein sagen, manchmal könnte man sagen, vielleicht war es doch ein bisschen früh, aber das ist in der Retroperspektive bisschen schwer. Also ich bin ganz zufrieden damit und wir haben sozusagen bis zu dem Tag, wo ich mein Büro aufräume, dezidiert eine Übergabeplanung gemacht und die ist gut gelaufen, kann ich sagen. Und jetzt gucken wir, bin seit Anfang letzten Monats Geschäftsführer ohne Geschäftsbereich. Das heißt, ich habe die großartige Privileg, dass ich nur noch durch die Einrichtung fahre, mich verabschiede. Ich gehe in jede unserer Einrichtungen, verabschiede mich nochmal persönlich von den Führungskräften, Wohnbereichsleitung, Pflegedienstleitung. Und ich bin sozusagen nur noch auf repräsentative Rundreise.
Wie schön.
Wirklich. Was erlebst du denn dann da auf deiner Rundreise? Dann hörst du ja vielleicht auch nochmal das ein oder andere. Gibt es da irgendwas, was dich sehr bewegt hat?
Ja, mich hat schon bewegt. Natürlich, wenn jemand wie ich, und ohne dass ich da jetzt, ich habe das Unternehmen doch relativ stark geprägt auch und bin auch mit vielen, vielen Führungskräften sehr vertraut, einen Weg gegangen gemeinsam, dass die natürlich auch ein Stück Unsicherheit haben, was verändert sich jetzt wohl, was wird sich, da gibt es eine gewisse Unsicherheit, die aber, glaube ich, jetzt auch beantwortet wird. Was ich erlebe, ist Wertschätzung. Was ich nochmal erlebe, man kommt ja als Geschäftsführer ehrlicherweise gar nicht so oft dazu, in die Einrichtung zu fahren, sich das alles nochmal anzuschauen. Und ich kann das wirklich nur sagen, dass ich wirklich das ganz großartig finde, wie sich unsere Dienste, unsere Einrichtungen, unsere Führungskräfte entwickelt haben. Das ist einfach eine große Freude, eine Rundreise der Freude sozusagen. Macht mir großen Spaß.
Was macht diese Selbstpflege mit deinem Gefühl? Du hattest eingangs gesagt, dass du ambivalent darauf ansprichst, wenn man dich fragt, ist diese lange Vorbereitungszeit, zahlt die auf ein Konto ein, was gut für dich ist?
Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ehrlicherweise. Meine Frau hat mir, als klar war, dass ich jetzt in den Ruhestand gehe, mal ein Buch geschenkt. Das heißt, wer bin ich, wenn ich nichts mehr bin? Das fand ich einen super Titel. Trifft aber relativ genau den Kern. Das heißt, ich bin mir relativ bewusst, dass ich ab dem 1.10. 3/4 meiner Kontakte aus meinem Handy löschen kann. Und dass diese Bedeutung, die man ja auch über so ein Amt erfährt, ja weg ist. Und von daher glaube ich, dass viele Führungskräfte, das wäre übrigens auch ein gutes Thema für Leadership, also Leute, die sich darauf vorbereiten, nicht ohne Vorbereitung in diesen Prozess einsteigen, weil das kann wirklich böse enden. Ich habe mich gut vorbereitet, weiß aber tatsächlich nicht, wie es am 1. dann läuft. Von daher habe ich Tage, wo ich denke, ist jetzt bald soweit und eher ein bisschen traurig werde und manchmal freue ich mich. Also ich habe alles das getan, was man machen kann, um sich vorzubereiten. Und zu reflektieren und es nicht einfach so sagen, ja, ist dann Rente, gucke ich mal, dann mähe ich halt jeden Morgen Rasen oder so. Das wird nicht ausreichen.
Aber man könnte ja auch sagen, ne, das habe ich hier geleistet und jetzt muss ich es niemandem mehr beweisen und habe mein Lebenswerk sozusagen, mein berufliches Lebenswerk. Das ist einfach da und das kann dir ja dann auch keiner nehmen. Vor allem hast du ja auch erzählt, die evangelischen Dienste Duisburg sind gerade mal 2 Jahre alt. Du hast ja noch einen richtigen Kraftakt geschafft vor 2 Jahren. Vielleicht magst du uns mal von der Zusammenführung von 2 Unternehmen berichten, aus denen dann die evangelischen Dienste Duisburg erst hervorgegangen sind. Das fand ich auch ganz spannend.
Ja, ich glaube, wenn ich auf etwas wirklich stolz bin, dann genau auf diesen Prozess. Und vielleicht ist das auch ein bisschen in meiner Geschichte. Ich war 6 Jahre lang in der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, also in dem Spitzenverband der Diakonie auf Landesebene, Geschäftsführer für den Bereich Pflege, Alten- und Behindertenarbeit und bin also ganz viel mit Trägern, diakonischen Trägern in Kontakt gekommen und habe dann feststellen müssen, dass es in vielen Städten, Kommunen diakonische Träger gibt, die in einer Stadt gegeneinander arbeiten statt miteinander. Ich sage das mal so deutlich. Die Ressourcen verschleudern, weil sie drei Hauptverwaltungen haben, die drei Nahgeschichten haben, dass sie mit drei diakonischen Trägern um die Mitarbeiter werben, sich eine Marktposition verschenken, die sie eigentlich haben könnten im Einkauf etc. pp. Das habe ich immer versucht, ein Stück auch im Verband mal anzuregen und bin ehrlicherweise oft an den Eitelkeiten der regionalen Fürsten gescheitert. So. Mhm. Und als ich gesagt habe, wenn ich mal in die Verantwortung eines Unternehmens komme, das habe ich sehr bewusst gemacht, dann möchte ich zumindest in einem kleinen Umfeld dafür sorgen, dass wir das hinbekommen. Und ich bin dann, wie gesagt, 2015 nach Duisburg gekommen. Und in Duisburg gab es zwei große diakonische Unternehmen, das Christophoruswerk mit circa 9 Einrichtungen, 10 Einrichtungen war es damals, also der größte Träger damals schon, und die Evangelische Altenhilfe, die 2 Kilometer von hier entfernt die gleiche Arbeit gemacht hat, stationäre Langzeitpflege. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, mit den Partnern dort mal anzusprechen, ob es nicht eine Möglichkeit ist, zusammenzuarbeiten. Dazu muss man wissen, das ist hier vor 20 Jahren schon mal versucht worden und ist ziemlich heftig gescheitert, weil die Personen, die da miteinander zu tun haben, nicht miteinander klarkamen. Und deswegen ist meine Botschaft, solche Fusionen, Kooperationen, die ich für dringend notwendig halte in den nächsten Jahren, funktionieren nicht nach rationalen Gesichtspunkten, sondern verstehen sich die Leute, die das gestalten sollen. Und das hat bei uns einigermaßen geklappt. Dazu kam noch, dass der Peter Leuker, das war der Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe, vor 2 Jahren in den Ruhestand gegangen ist, so dass wir das jetzt hinbekommen haben. Es war eine lange, es war eine mühselige, es war eine schwierige Geschichte, aber es hat geklappt. Und jetzt sind wir tatsächlich ein diakonisches Unternehmen mit 2500 Mitarbeitern, kaufen gemeinsam ein, sind gerade dabei, unsere Verwaltungsabläufe gemeinsam aufzubauen, eine einheitliche Pflegedokumentation, sprachgesteuert, wenn es auch geht, aufzusetzen. Also diese Prozesse laufen gerade und das ist toll. Und das haben wir gemacht, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es in den nächsten Jahren in unserer Branche ja kein Nachfrageproblem geben wird, aber schon ein Problem, die Prozesse wirtschaftlich und vernünftig zu gestalten. Und da können wir solche Ressourcen nicht verschenken. Also von daher, da bin ich stolz drauf. Und dafür würde ich auch gerne werben, dass es in anderen Regionen, gibt ja in Wuppertal und überall noch Regionen, in Bonn. In Bonn haben wir eine Einrichtung, da sind 5 diakonische Träger in einer Stadt unterwegs, nebeneinander. Da muss man sich mal reinziehen. Also mit 5 Küchen, 5 Verwaltungen, 5 Einkäufern, 5 Menschen, die um Mitarbeiter werben. Das können wir uns in Zukunft nicht mehr leisten, da bin ich fest von überzeugt.
Ja, ich nehme das gerne mit. Vielen Dank für den Tipp.
Ja, lieben Gruß nach Wuppertal, Stefan.
Ja, und nach Bonn, ne, bitte. Ja, da, also dazu gehört, so habe ich das bei dir rausgehört und so stelle ich es mir eigentlich auch vor, dass wenn man da am Tisch sitzt und sich über so ein Mammutprojekt unterhält, dann kann man nicht alle seine Vorstellungen durchdrücken, die man gerne so hätte, sondern man muss Abstriche machen und alle diese, die man dann macht, für das, wie soll ich das nennen, für den größeren Gewinn, für die Synergien, die man dadurch schaffen kann. Das ist euch gelungen.
Genau. Und man darf vor allen Dingen in so einer Kooperation nicht so als großer, wir waren der größte Teil der Träger, sozusagen so tun, als ob man den anderen frisst und übernimmt, sondern das war bei uns tatsächlich eine Kooperation auf Augenhöhe. Das haben wir ganz früh, obwohl die auch kleiner waren, haben wir gesagt, die Evangelische Altenhilfe hat viele Prozesse, viele Dinge, die sie gut machen. Wir haben ein paar Dinge, die wir gut machen. Jetzt legen wir mal alles zusammen und am Ende suchen wir das raus, was am vernünftigsten und am besten organisiert ist. Und der Prozess läuft, der wird auch noch 3 bis 4 Jahre dauern. Deswegen Zeitpunkt Rente war ich so ein bisschen, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Aber jetzt sind wir gut aufgestellt. Die Struktur steht, die Gremienstruktur, die Führungskräftestruktur steht, die Geschäftsführung steht und jetzt können die neuen Menschen neu gestalten.
Es ist ja auch so, dass man wirklich sagen kann, Einzelkämpfer haben es in der Altenhilfe ja auch super schwer, ne? Also das geht ja eigentlich kaum noch.
Dann habt ihr, Uli, das habe ich noch gut in Erinnerung, ja euch ein neues Logo erdacht und euch in neue Farben getaucht. Und da kann ich mich noch erinnern, haben wir uns damals unterhalten, ihr geht jetzt auch damit nach außen. Ihr macht Videos, zuerst bei YouTube, habe ich das gesehen, und dann seid ihr noch zu TikTok gegangen, ne? Ich kenne sonst niemanden außer euch, die das wegen der Datenkrake mit der angeblichen bei TikTok machen.
Ja, gut, ich glaube, man muss manche, wie soll ich sagen, moralische Dinge da über Bord werfen und einfach sehen, was will man erreichen. Wir wollen möglichst eine breite Zahl von jungen Menschen erreichen, für unser Unternehmen interessieren, begeistern. Und ich habe da viel gelernt. Ich bin ja ein alter Hase, haben Sie ja freundlicherweise eingeführt.
Das war nicht despektierlich gemeint, möchte ich mal so festhalten. Ich auch.
Also von daher alles gut. Aber ich bin natürlich jemand, der mit Social Media und so überhaupt nicht aufgewachsen ist und auch kein Feeling hatte. Wir haben unheimlich viele neue junge Menschen in unserem Unternehmen bekommen und haben eine Kollegin, die genau für diesen Social Media Bereich zuständig ist. Und die hat mir mal erklärt, und ich hatte so am Anfang meinen Standpunkt. Ich hatte so etwas aufgebaut, wo ich eine Viertelstunde über Pflegepolitik gesprochen wird. Das fand ich total klasse, hat nur niemanden interessiert. Die haben alle ausgeschaltet, weil das diese Aufmerksamkeitsspanne. Und jetzt machen wir das so, dass wir 10 Botschafter aus unserem Unternehmen gewonnen haben, die auch einen kleinen nebenamtlichen Vertrag bekommen. Also das machen die nicht umsonst. Die sind mit der notwendigen Technik ausgestattet worden und sind eingeführt worden, wie man so hier Reels etc. So professionell dreht, dass man die auch veröffentlichen kann. Die sind sehr frei in der Art und Weise, was sie da gestalten, aber die berichten aus ihrer Arbeit. Und diese Reels laufen gerade bei TikTok und bei YouTube und erreichen eine Reichweite, die uns selber überrascht hat. Und ja, das ist so der Versuch natürlich, die Transformation eines klassischen, tradierten Unternehmens in die Zukunft zu machen. Da habe ich großen Spaß jetzt. Da bin ich schon fast schade, dass ich nicht mehr dabei sein kann. Aber wir haben jetzt, kann ich gleich nochmal berichten, ein ganz großes Führungskräfteprogramm aufgestellt. Wir sind gerade dabei, die Transformation in ein agiles Unternehmen zu bauen mit den neuen, jungen Leuten. Von daher, finde ich ganz spannend. Alles hat seine Zeit. Du fragtest, Holger, nochmal, was hat sich geändert? Ich glaube, Unternehmen ändern sich mit den Menschen, die in ihnen arbeiten. Und je moderner und klarer sie sind, das musste ich mal lernen, nicht immer alles, was neu kommt, abzulehnen, weil es nicht meins ist. Ich glaube, die Zeit, die wir gestaltet haben in unserer Generation, die wird eine andere sein als die, die jetzt nachkommen. Und von daher bin ich zum Beispiel über diese New Leadership, die ich sehr gut verfolge, auch von euch, total begeistert, dass eben junge Führungskräfte, die neu denken, nochmal vielleicht auch ganz neu da dran gehen, jetzt sagen, den alten Hasen, geh mal nach Hause, wir machen uns jetzt anders.
Aber wobei, ich würde das bei uns gar nicht so drastisch ausdrücken, weil bei uns liegt es nicht am Alter, New Leadership, sondern eher am Mindset. Und ich finde, mit deinem Mindset bist du auch New Leadership, lieber Uli.
Ja.
Muss ich sagen.
Dass du das sagst. Aber es ist für jemanden wie mich, das nochmal, ist gar nicht so einfach, da so rein sich zu wursteln. Aber ich bin da fest von überzeugt, zum Beispiel diese TikTok-Geschichten oder diese Form von Öffentlichkeitsarbeit, die wir jetzt machen, dazu gehört unser Branding dazu, was wir gemacht haben, was wir übrigens alles selber gemacht haben, mit unseren Mitarbeitern. Wir haben da keine Werbeagentur oder sonst irgendwas dran gesetzt, sondern haben das von uns aus selbst entstehen lassen, bis hin zur Internetseite und die ganzen Dinge. Da bin ich auch sehr stolz drauf.
Aber ich finde, man muss ja auch nicht alles selbst machen, ne? Ich meine, man kann ja genau wie du es gesagt, man kann es Mitarbeitenden, die Spaß dran haben, die Bock drauf haben, auch einfach an die Hand geben. Ganz nebenbei steigert das die Zufriedenheit im Job, glaube ich. Und ihr macht es ja auch noch so toll, dass ihr denen sogar noch was dafür gibt und noch einen extra Vertrag macht. Das ist ja auch eine tolle Wertschätzung. Und dann haben die ja eine intrinsische Motivation entwickelt, sich ja da die hast du ja gar nicht, wenn irgendwie eine Agentur alles für dich macht. Und es ist authentisch. Ja. Ne? Und ich meine, die Menschen auf TikTok, die das anspricht, die merken das ja sofort, wenn was nicht authentisch ist. Ne? Also würde ich jetzt mal vorsichtig so sagen. Ich bin selbst nicht auf TikTok. kriegt ihr denn auch Bewerbungen rein von Leuten, die sagen, ich habe euch auf TikTok gesehen?
Ja, also was noch nicht so auszuwerten ist, wie viel tatsächlich jetzt sozusagen diese Bekanntmachung oder diese breitere Art und Weise, sich zu präsentieren, Wir kriegen deutlich mehr Bewerbungen. Das liegt aber auch daran, dass wir mittlerweile auf Messen und so sehr professionell auftreten, eine eigene Mannschaft haben, die das bespielt, Ausbildungsmessen etc. Aber wir haben schon eine ganze Menge, wir haben auch unser gesamtes Bewerbungsverfahren komplett neu gemacht an der Stelle und nicht eben nach dem Motto schön und Sie hören von uns, sondern das geht bei uns alles sehr rasch, sehr schnell und auch sehr professionell. Wir haben allein eine Stabsstelle mit 3 Kolleginnen, die sich um nichts anderes kümmern, um Recruiting, Branding und die Dinge. Das lohnt sich und ich glaube, das haben wir ja noch gar nicht besprochen, dass die größte Herausforderung unserer Branche ja darin besteht, ausreichend Menschen ans Unternehmen zu binden, neue zu finden. Und da sehe ich sozusagen die größte Aufgabe und auch die größte Herausforderung. Und deswegen sind solche Dinge gut investiertes Geld, bin ich fest von überzeugt.
Ja, ich denke auch. Lieber Uli, wir haben ja unsere Rubrik die warme Dusche und da erzählen uns die Gäste immer ihre bewegenden Momente aus dem, ja, Alltag im Pflegeberuf und du hast uns schon verraten, dass du eine schöne Geschichte dabei hast und ich glaube, die würden wir jetzt sehr gerne hören, oder Stefan?
Ja, auf jeden Fall.
Die warme Dusche.
Ja, dann, ich hatte auch gesagt, dass wenn man so viele Jahre in so einem Unternehmen arbeitet, viele Geschichten. Aber eine ist mir besonders, die kann ich euch gerne erzählen. Wer bei uns noch nicht war hier in Duisburg, wir haben ja so ein Campusgelände, 25.000 Quadratmeter mit Wohnung, mit Kita, mit all möglichen Dingen, also ganz bunt. Und noch vor meiner Zeit als Geschäftsführer gab es eine Pflegedienstleitung, die in einer unserer Einrichtungen viele, viele Jahre gearbeitet hat und dann auf der Arbeit vor einigen Jahren einen schweren Schlaganfall bekommen hat und tatsächlich relativ mit dem Leben gekämpft oder mit dem Tod gekämpft hat, das Ganze überlebt hat, aber schwerst pflegebedürftig in die Einrichtung zurückgekommen ist, in der sie Pflegedienstleitung war. Das wollte sie wohl auch. Und ehrlicherweise, das war so vor 5 Jahren ungefähr, habe ich die Geschichte gehört. Und wie das so ist, irgendwo habe ich sie auch aus den Augen verloren, das in Ohren. Was dann tatsächlich so nach 3 Jahren klopft es an meiner Tür am Büro. Und genau diese Pflegedienstleitung, die schwerstpflegebedürftig im Bett lag, stand vor meiner Tür. Und war natürlich noch beeinträchtigt, aber sagte, dass sie in den letzten Jahren hart an sich gearbeitet hat und mit Hilfe der Kolleginnen und Kollegen auch wieder so weit ist, dass sie jetzt aus der stationären Einrichtung wieder ausziehen kann und in einer unserer Wohnungen mit Nachbarschaftsservice zieht. Das ist jetzt wiederum schon wieder ein Jahr her. Letzte Woche habe ich, weil ich so ja auch alle wissen, dass ich in Rente gehe, kommen immer so ein paar Leute vorbei und wollen mir Tschüss sagen. Die hat mir auch Tschüss gesagt und sie ist jetzt so weit, dass sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin in unserem Hospiz- und Palliativdienst mitarbeitet und wieder ganz guter Dinge ist. Das ist eine sehr anrührende Geschichte, weil ich diese Frau erstens sehr mag und wahnsinnig finde, wie die gekämpft hat. Zeigt mir aber auch oft den Bereich, den wir gar nicht so deutlich machen, denn uns gelingt es auch in ganz vielen Bereichen, wir haben einen großen Bereich junge Pflege, Menschen wieder fit zu pflegen, sag ich mal, oder also wieder so weit herzupflegen, dass sie sich wieder zum Beispiel in ambulante Strukturen begehen können. Also bei uns ist nicht nur Endstation, sondern solche Geschichten fand ich toll und insbesondere, wenn ich sehe, dass das eine ältere Mitarbeiterin ist. Wir haben übrigens viele Mitarbeiterinnen aus allen Bereichen, die, wenn sie alt werden, entweder hier ehrenamtlich arbeiten oder tatsächlich auch Bewohnerinnen und Bewohner werden. Das finde ich ganz großartig, weil ich habe früher immer gesagt, eine Einrichtung also muss sich auch daran messen lassen, würde ich selber da eigentlich leben wollen an der Stelle. Weil das ist so. Oder meine Mutter oder mein Vater. Und das finde ich einfach klasse, dass immer mal wieder Menschen, die bei uns gearbeitet haben, bei uns Bewohner und Bewohner sind. Und die Kollegin hat mich besonders gerührt und macht das bis heute. Die ist sehr zufrieden und glücklich.
Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und wenn ich mir an der Stelle mal erlauben darf, weil genau dieses wieder so weit pflegen, ne, dass jemand vielleicht ein ambulantes Setting kann oder sogar wieder in die eigene Häuslichkeit kann. Da gibt's auch einen tollen Slot zu bei unserer New Care New Leadership Veranstaltung am 2. und 3. Dezember in Berlin. Also wer sich dafür interessiert, der sollte mal ins Programm schauen, weil ich finde das auch total wichtig und deswegen ist es auch Thema auf der Veranstaltung. Mhm. Und das ist, ich glaube, ein schöneres Kompliment, als wenn die eigenen Mitarbeitenden dann auch in die Einrichtung selbst kommen, kann es nicht geben. Ich ziehe ja irgendwann zu Stefan in die Einrichtung. In 80 Jahren etwa.
Ja,
vermutlich bist du dann da nicht mehr Geschäftsführer.
Ja, nee, genau, wahrscheinlich nicht. Ja. Und danke, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Ich finde die auch sehr bewegend.
Ja, gerne.
Ja.
Ja, in diesem Sinne, lieber Uli, ich glaube, es ist eigentlich alles gesagt. Stefan und ich wünschen dir jetzt für den letzten Monat in der Geschäftsführung eine tolle Zeit und wir wissen aber ja, dass du uns erhalten bleibst in anderer Funktion und dass wir noch weiter voneinander hören und ja, in diesem Sinne gebe ich das letzte Wort jetzt an Stefan ab.
Ja, vielen Dank. Uli, danke, dass du heute da warst, die Zeit genommen hast. Wir mussten ein paar Mal verschieben, weil wir auch alle so die Kalender ganz gut gefüllt haben. Deswegen weiß ich das heute umso mehr zu schätzen. Mich haben auch deine Erzählungen heute abseits der warmen Dusche bewegt und ich habe so darüber nachgedacht. Es ging um Wissen erhalten im Unternehmen und ich habe mir dann gerade auch so die Frage gestellt, kann die nächste Generation Führung auch das so fortsetzen, was ihr so aufgebaut habt? Ne, das gibt in ganz vielen Branchen, so ist das eben auch in der Pflege. Und ich hoffe, wir können dem gerecht werden. Du kannst das später gerne beurteilen. Wir können dich noch weiter erleben. Du bleibst uns auf LinkedIn erhalten, sicherlich. Da kann man dich erreichen, wenn man das möchte. Da wirst du aktiv bleiben in den Rollen, die du kurz angeschnitten hast. Und ansonsten danke ich dir für deine vielen und vielfältigen Einblicke heute im Podcast.
Ja, ganz lieb Dank an euch. Olga, schön, dass du nicht einmal Ulrich zu mir sagen musstest. Also es blieb locker und freundlich. Und daher wünsche ich euch insbesondere, aber auch allen Kolleginnen und Kollegen, ja einfach, dass sie hoffnungsstur bleiben. Das ist so ein schöner Begriff, den ich geklaut habe. Also nie zu vergessen, Resignation ist keine Option. Wir sind in einer tollen Branche. Habt viel Spaß an der Arbeit, geschaltet das. Wir haben eine wichtige Arbeit zu tun. Von daher alles Gute. Bleibt gesund vor allen Dingen.